ich komplett umdenken musste in der Art, wie ich stehe und wie ich meinen Körper verwende. Und ich glaube, dass das so dieser Punkt für mich war, dass eben auf die Erfahrung kann ich zurückgreifen, dass es nicht unbedingt das ist, was die Ärzte sagen, wenn bis zum gewissen Grad ich in meinem Kopf für mich entscheide, ich schaffe das so und auch die Aktionen setze, die dafür notwendig sind und das Umfeld schaffe, in dem ich diese Aktionen auch leben kann, dann ist alles möglich, weil Grenzen setzen wir uns selber nur im Kopf.
Jo, servus Leute und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Next Tribe Podcast. Wir sind's wieder, der Andi und der Max und heute wieder mit einem richtig spannenden, coolen neuen Gast. Heute sind wir total international aufgestellt. Ich chill in Wien, der Max chillt in Rostock in Deutschland und unser heutiger Gast ist uns zugeschaltet aus Portugal. Aber mehr dazu wird jetzt der Max vorstellen und ich sag schon mal servus Burschen, was geht ab?
Jo, servus Andi, alles fit, schön wieder einmal am Start zu sein. Back in the game mit einem coolen Interview, heute Nick Klemann. Ich war bei ihm in seinem Podcast zu Gast, deswegen haben wir uns überlegt, wir machen das Ganze einmal in unserem Podcast-Format. Nick, nur zur Info, ist Coach, Speaker und Podcast-Host und ein großes Thema, das er bearbeitet, ist generell Veränderungen. Er hat vor kurzem auch die Mentaltrainer-Ausbildung abgeschlossen und wir würden heute gern mit ihm das Thema mentale Blockaden lösen mit Veränderungen im Alltag. Also was kann man täglich tun, um so mentale Blockaden vor allem in Hinsicht nach Verletzungen zu lösen. Aber vorweg einmal, servus Nick, cool, dass du Zeit genommen hast, schön, dass du bei uns dabei bist. Vielleicht willst du dir auch mal vorstellen, ganz kurz und knackig.
Ja, servus miteinander, freue mich riesig auf über die Einladung im Next Try Podcast. Servus Andi, wir kennen uns ja noch nicht so lange. Servus Max, schön, dass wir uns wiedersehen. Wir kennen uns ja doch schon eine Zeit jetzt auch. Und ich bin hier an der Algarve, also im Surf-Paradies, wenn man so möchte, in Europa und lebe da jetzt auch. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir das über dieses Online-Ding hier, jetzt habe ich mich gerade schon voll geoutet über technisches Nicht-Native, dass wir hier zusammengekommen sind, um einfach mal über Mentales, gerade auch mit im Hinblick vielleicht auf Surfen, aber auch Veränderungen im Alltag zu reden.
Ja, wie bist du, ganz interessant überhaupt, wie wird man Mentaltrainer? Also was ist da der Werdegang, was ist das Interesse dahinter zu sagen, ich würde gerne diese Ausbildung machen, weil ich habe da ein besonderes Steckenpferd an diesem Themenfeld, ja.
Also ich hab vom Anfang an gespürt, dass und mit Anfang an meine ich seit vor ein paar Jahren schon, dass irgendwie in die Richtung noch was gemacht gehört in meinem Leben. Auf der anderen Seite war so krass viel Veränderung und ich sage jetzt mal hoher Wellengang, wenn wir gleich die Metapher aufgreifen wollen, in meinem Leben die letzten 2 Jahre, dass sich da einfach so viel verändert hat, dass ich das Gefühl hatte, gut, ich könnte da das ein oder andere Tool noch für mich selber, nur für mein Leben brauchen. Und da ist mir dann mit der Bildungskarenz im letzten Jahr, zweite Hälfte von der Bildungskarenz eben geschaut, okay, was kann ich machen, remote aus dem Ausland. Und da war Fernstudium Mentaltrainer einer meiner Top-Favoriten. Und das ist dann auch geworden. In weiterer Folge hatte ich aber auch schon länger das Gefühl, dass ich nicht so der klassische Mentaltrainer bin, der dann die Leute in so eine leichte Trance versetzt und in die Meditation holt. Sondern ich bin wahrscheinlich eher der dich aus der Meditation wieder wachrüttelt. Also so Energie und Begeisterungsfähigkeit hoch und auch eher der laute und umtriebige und nicht so eben meditativ ruhig gelassene Dude. Und dementsprechend war mein Beweggrund eigentlich ein persönlicher. Und ich merke jetzt mehr und mehr, dass ich einfach die gewisse Tools, die aus dem Mentaltraining ja durchaus aus dem NLP, also neurolinguistisches Programmieren kommen, einfach auch anwenden kann in der Betreuung von Athletinnen, im Athletiktraining, Trainingsplanung, auch im Mentalcoaching würde ich fast sagen, weil es ist eher ein begleitendes Fragen stellen und austauschen und weniger wirklich nur diese Mentaltrainingstechniken anwenden. Genau, und das war so das, also Werdegang, ich glaube, es braucht, soweit ich weiß, für diese Fernstudiengeschichten keine besondere Qualifizierung vorab, sondern vor allem mal das Interesse, weil man sich doch sehr, sehr intensiv über ein halbes Jahr, das ist nicht nur so ein Wochenendkurs, damit beschäftigen muss.
Ja, Stichwort NLP finde ich jetzt eigentlich eh schon sehr interessant. Ich habe da letztens mal über Blinkist Buch gelesen oder angehört, besser gesagt, zu NLP. Und der Begriff NLP an sich ist bei uns schon sehr, sehr stark negativ behaftet in der öffentlichen Wahrnehmung aus damals Wahlkämpfen, ja, mhm. Weil eben NLP, neurolinguistische Programmierung, ja ganz viele verschiedene Facetten hat. Und ich bin da mit einer komplett falschen Einstellung rangegangen, weil ich habe gedacht, dass es beim NLP darum geht, jemanden in einem Gesprächs- oder in einer Interviewsituation zu manipulieren oder einen gewissen Eindruck zu erwecken oder Dinge in eine Richtung zu spinnen, wie das eben damals von der politischen Warte aus aufgegriffen wurde. Aber es geht ja bei NLP tatsächlich um ganz andere Dinge. Wie würdest du das runterbrechen?
Also ich bin jetzt kein NLP-Practitioner oder so, das heißt, alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Aber in dem Fall jetzt, ich hätte gesagt, es geht darum, sobald wir jetzt miteinander sprechen, hast du schon ein Bild von mir. Und wenn ich mir bewusster mache, welches Bild ich senden möchte, 8% von dem, wie wir kommunizieren, ist Sprache selber und der Rest ist nonverbal. Und ich glaube, dass wir dadurch über solche Techniken nochmal ganz anderes Bewusstsein bekommen für uns selber, aber auch für Kommunikation, die wir bei anderen Menschen beobachten können oder mit anderen Menschen beobachten und dadurch ganz anders nochmal reingehen. Und dann, klar, wird's manipuliert, also wir greifen quasi ein in diesen sonst sehr unterbewusst ablaufenden Prozess. Und das wird dann oftmals, wenn es falsch genutzt wird, irgendwie auch negativ ausgelegt. Ich glaube, das hat immer zwei Seiten der Medaille und es ist die Frage, wie man es nutzt. Also ich kann ein Messer nutzen, um ein Brot zu bestreichen, aber ich kann es auch nutzen, um dir in den Rücken damit zu laufen.
Mhm. Ja, absolut. Und ich glaube, in dem Sinne geht es ja wahrscheinlich eher um das um einen normativen Nutzen als um die ethische Konnotierung. Also es ist ein nützliches Instrument, um Menschen zu helfen, eben um Blockaden zu lösen. Und genau. Worum geht es beim Blockadenlösen? Oder Max, möchtest du das vielleicht aufrollen mal?
Ich hätte nur noch einen Punkt, weil ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiges Tool, eben was, vor allem wenn du jetzt mit Athletinnen zusammenarbeitest, also als Coach bringt dir das auf jeden Fall weiter, weil da geht es ja auch darum, nicht nur deine Athleten zu trainieren, sondern auch mental zu coachen, weil Surfen, Skaten, Andi, wir haben die Thematik schon oft gehabt, ist ein sehr mentaler Sport, das heißt, du brauchst eine mentale Stärke, das einerseits, und zum Sport kommen immer wieder einmal Rückschläge, vor allem Skaten, du hast gleich einmal eine Verletzung, es kann so schnell passieren, so unerwartet, es wirft dich zurück. Und wie gehst du dann mit so einer Verletzung um? Klar, es gibt diese physische Komponente, wo du halt Physiotherapie hast, du machst deine Recovery, du machst dein Aufbautraining. Andi, du kannst uns davon eher ein Lied singen. Andi hat nämlich ein Kreuzband-OP gehabt, jetzt mittlerweile vor anderthalb Jahren schon, gell?
Okay.
2 Jahre, aber es war noch viel mehr und was geblieben ist, jetzt ist es alles zu 95% super, aber was geblieben ist, ist dieser mentale Knacks und das ist ganz, ganz langwierig, da rauszukommen.
Also ich kann sagen,
bei mir macht es jetzt gerade so, Entschuldige, das ist immer so im Kopf, so ein kleiner Minion, der dann mit so einem Tambourin rumrennt und mit so einer Leuchte und sagt, Alarm, Alarm, Glaubenssatz, also dieses, es ist ein langwieriger Prozess, da rauszukommen. Naja, das war ja auch relativ kurz, wie das Kreuzband gerissen ist. Das war ein Moment, da hat es gemacht, tup, und dann war durch oder halt ab oder eingerissen oder wie auch immer. Deswegen, ich glaube, dass wir selber aufgrund unserer Rahmenbedingungen uns immer, also dass wir gesagt bekommen von klein auf, dass so Verletzungen, das muss heilen und körperlich ist das eine, aber im Kopf, das darf ruhig Zeit brauchen. Am Ende des Tages, meine Verlobte hat da einen sehr guten Satz gesagt, egal wie viele Tools, Coaches, Hilfestellungen oder Trainings du dir irgendwo holst, Input, am Ende des Tages, wenn du für dich die Entscheidung treffst, du willst etwas oder du willst es nicht, das ist der Punkt, wo Veränderung passiert oder wo Veränderung eingeleitet wird.
Ja, du brauchst ja dann die Umsetzung.
Ja, ich meine, das beste Wissen nutzt nichts, wenn ich nicht ins Tun komme. Ja, genau. Wenn ich weiß, wie ich laufe, bin ich trotzdem noch am selben Fleck. Wenn ich nicht loslaufe, dann bewege ich mich nicht von Österreich nach Portugal. Ja. Und aber nein, ich bin nicht hingelaufen.
Wie würdest du das bewerten? Weil jetzt aus meiner Situation raus war es so, das erste Mal ist es mal vor 5 Jahren passiert. Und damals hat man das konservativ behandelt. Das heißt, ich bin nicht operiert worden. Ich habe das nur über Physiotherapie und halt einfach den Genesungsprozess versucht, wieder in den Griff zu kriegen. Und das war der erste Erfahrungswert, weil daraus habe ich einfach festgestellt, okay, das hat 1,5 Jahre gedauert, bis ich einmal wieder ungefähr bei einem funktionalen Punkt war. Und dann ist es halt wieder passiert, dann hat man es operiert und da war das nicht wirklich ein Glaubenssatz, sondern das war schon so etwas wie die Erkenntnis quasi, okay, 1,5 Jahre in etwa sind einmal ein Zeitraum, mit dem muss man fast rechnen, wenn das passiert, bis es dann wieder gut ist. Mhm. Natürlich eine andere Endsituation, weil man hat ja in der Zwischenzeit dann das Problem gelöst, aber ich war innerlich voll davon überzeugt auch, dass das jetzt bestimmt wieder so lange dauern wird. Letztlich war es auch vom Heilungsprozess so. Nichtsdestotrotz ist jetzt die Frage, wäre das denn schneller gegangen, wenn ich mehr davon überzeugt gewesen wäre oder wenn ich mich vielleicht nicht so als, wenn ich das nicht so langwierig interpretiert hätte?
Ich bin die Schweiz an der Stelle, also bewerten, weil du nämlich das Verb verwendet hast, werde ich es auf jeden Fall nicht, weil jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, sagt man ja so schön. Ja. Ich bin aus eigener Erfahrung, und da kommen wir jetzt drauf, du hattest den Erfahrungswert, das dauert 1,5 Jahre. Der war nicht nur in deinem engsten Umfeld oder irgendein Freund, der das erzählt hat, sondern bei dir selber. Dann war naheliegend, dass dein Kopf sich denkt, okay krass, 1,5 Jahre kann ich jetzt wieder so einkalkulieren, mindestens um den Dreh herum. Und zack, self-fulfilling prophecy, war ja auch dann so. Ich hatte einen doppelten Bandscheibenvorfall 2016. Mhm. Und die haben mir gesagt, also 1,5 bis 2 Jahre brauche ich mal gar nicht über Tanzen nachdenken, muss da eventuell irgendwie Ozon spritzen lassen und dann das versteifen oder keine Ahnung was, und dann ist ja Tanzen sowieso erledigt. Also ich komme aus dem Tanzbereich ursprünglich mal. Habe da intensivst Turniertanz betrieben und habe mir durch Fehlbelastungen über viele Jahre diesen Bandscheibenvorfall auch herausgefordert. Ich hatte dann einen richtig guten Sportarzt, eine sehr offenherzige Physiotherapeutin, die damals auch gesagt hat, hey, du bist Sportwissenschaftler, du weißt eh, was du trainieren musst, mach's einfach und kontrollier dich selber oder lass dich kontrollieren von anderen Menschen. Und hab dann mobilisieren, detonisieren, dehnen und dann gezielte Kräftigung gemacht. Und ich war nach 3,5 Wochen das erste Mal wieder stehend in einem Tanzsaal. Heißt jetzt nicht, dass ich Gas gegeben hätte da und Vollgas, weil du sagst jetzt eben vorher der Vergleich mit dem funktionalen irgendwie Kreuzband. Aber ich habe wieder tanzen können und das auch schmerzfrei, weil ich komplett umdenken musste in der Art, wie ich stehe und wie ich meinen Körper verwende. Und ich glaube, dass das so dieser Punkt für mich war, dass eben auf die Erfahrung kann ich zurückgreifen, dass es nicht unbedingt das ist, was die Ärzte sagen, wenn bis zum gewissen Grad ich in meinem Kopf für mich entscheide, ich schaffe das so und auch die Aktionen setze, die dafür notwendig sind und das Umfeld schaffe, in dem ich diese Aktionen auch leben kann, dann ist alles möglich, weil Grenzen setzen wir uns selber nur im Kopf. Und so wie euer Podcast heißt, Next Try, impliziert ja auch, dass ihr es einfach nochmal versucht, nochmal versucht, nochmal versucht, die nächste Welle nehmt, die nächste Welle nehmt, die auch immer, immer anders ist. Und es gibt dann trotzdem immer diesen nächsten Versuch.
Und man lernt ja mit der Zeit. Ja, das ist voll der interessante Punkt. Man lernt mit der Zeit und da würde mich jetzt zum Beispiel interessieren, wie du das mit Thema Affirmationen siehst. Sind wir da jetzt in dem Bereich, weil es geht um Glaubensgrundsätze. Es geht ja am Ende des Tages auch darum, dass du die einerseits von etwas überzeugst, so weit, bis es dann sich auch in der Handlungsebene wiederfindet. Wie siehst du das? Arbeit mit Affirmationen? Oder ist das einfach etwas, was da von innen rauskommen muss? Und
also mehrere Sachen dazu. Frage Nummer 1, Burschen, wie viele Gedanken haben wir im Schnitt pro Tag?
10.000.
Was sagst du, Max?
Mehr oder weniger? Mehr als 10.000. Mehr.
Also ich nagelt mich nicht fest, aber ich habe gehört irgendwas so um die 80.000, 90.000 Gedanken.
Okay.
So, falls das jetzt irgendeine Nummer war, dann schreibt's gerne in die Kommentare oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Aber sowas um den Dreh rum, wenn ich mich richtig erinnere. Wie viel Prozent davon sind positiv und wie viel Prozent davon sind negativ? Machen wir es anders. Wie viel Prozent von diesen Gedanken sind negativ? Was sagt ihr?
Boah. Ich sage jetzt einfach mal 65.
Ich würde sagen, ich würde auch sagen, wahrscheinlich mehr, deutlich mehr als die Hälfte, wenn es nicht sogar 2/3 sind. Ohne, dass man ein negativer Mensch ist, aber ich glaube einfach, dass das Hirn so tickt. Ja.
Im Durchschnitt von der heutzutage existierenden Population auf, also Fokus jetzt mal Mitteleuropa, weil es gibt andere Sphären der Welt, da schwingen die ganz anders. 95%. wenn ich nichts tue. So, da bin ich ja eigentlich schon also am Sand.
Depressiv,
ne?
Also, quasi. Ne?
Da ist die Finne vom Surfbrett schon am Strand eingetaucht und ich stehe am Brett zwar, aber es bewegt sich genau nichts. Ne? So von Positivität und Affirmation. Und jetzt kommen wir zum Affirmationsthema. Ich bin ein Riesenfan davon, weil ich glaube, das, was wir denken, beeinflusst ja, was wir fühlen. Was wir fühlen, beeinflusst das, was wir tun. Und das, was wir tun, baut unsere Zukunft. Mhm. Also unsere spätere Gegenwart. Alles das, was wir jetzt sind, ist eine Summe aus unseren Erfahrungen und aus unseren Entscheidungen der Vergangenheit. Wenn du nicht glücklich bist mit dem, wie es jetzt gerade ist, wenn du nicht glücklich bist, wie du jetzt gerade surfst, wenn du nicht glücklich bist, wie du jetzt gerade skatest oder sonst irgendetwas machst in deinem Leben, dann triff andere Entscheidungen als bisher, dann machst du auch andere Erfahrungen als bisher und wirst zu einem anderen Menschen. Unabhängig davon, dass sich die Zellen alle paar Jahre komplett erneuern und du eigentlich im Schnitt, glaube ich, alle 7 Jahre ein neuer Mensch bist, rein physiologisch betrachtet. So, und dann kommen wir zum Thema Affirmationen. Wenn du das aber nicht nur dir denkst, sondern es auch aussprichst, und das wäre es ja das Geilste, sich nicht irgendein Inspirations-YouTube-Video anzuhören, wo irgendein anderer Dude oder Dudin mit dir redet und sagt, du bist stark und du bist toll und du schaffst die nächste Welle und Ding und so, sondern du dir selber das laut vorsagst. Egal, ob du es jetzt aufschreibst oder zum Beispiel so wie podcast-affine Leute einfach mal in irgendein Handy, Sprachnotiz oder in ein Mikro hineinquatscht und dir das dann mit so einer Delta-Wellen-Musik unterlegst, dann um irgendwie die entsprechenden Unterbewusstseins-Hirn-Barrieren zu öffnen, dann glaube ich schon, dass das über einen längeren Zeitraum definitiv Einfluss hat auf alles. Auf das habe ich riesig ausgeholt, aber das ist die kürzeste Antwort ist, ich bin ein Riesenfan von Affirmationen und nutze das auch seit einer geraumen Zeit für mich selber. Viel zu spät angefangen damit, aber besser spät als nie.
So ist es, ja. Ich kann mit dem nur anschließen. Affirmationen sind einfach ein Megatool. Mir jetzt ab nach einer Verletzung extrem geholfen. Das war damals in Wien, Andi, wo ich Mittelfußknochen gebrochen habe. Und da bin ich zu diesem ganzen Thema Affirmationen irgendwie reingerutscht. Und da habe ich mir einfach wirklich die Affirmation geschrieben. Mein Sprunggelenk ist ist zu 100% belastbar. Ich bin beweglich und flexibel. Und das habe ich mir jeden Tag, keine Ahnung, 2 Minuten vielleicht vorgelesen. Und positiv dran gedacht, mir das gleichzeitig dann visualisiert, wie es bei den Stairs haltet, wie alles funktioniert. Und es dauert zwar ein bisschen, es passiert nicht von heute auf morgen, aber irgendwann geht es ihnen über. Ich habe da noch ganz andere Themen sogar damit aufgearbeitet. Ich habe dann so mit Klopftechnik sogar gearbeitet und wirklich geschaut, welche Art von Affirmation, mit der kann ich mich wirklich identifizieren, weil die wirkt dann auch stärker. Weil es bringt dir nichts, cool, etwas zu sagen, an das man überhaupt nicht glaubt, mit das man überhaupt nicht spürt. Weil man muss irgendwie einen gewissen Glauben oder einen Bezug dazu haben. Ich kann nicht sagen, ich kann fliegen, aber ich glaube nicht dran, weil ich meine, ich kann mit dem Flugzeug fliegen, aber ich könnte jetzt auch sagen, ich lasse mir Flügel wachsen. Das kriege ich vielleicht einen schönen Latt, aber mehr nicht. Also weißt du, wie man, das sollte halt schon einen gewissen Bezug zur Realität haben, weil sonst kannst du dich persönlich einfach nicht auf einer emotionalen Ebene daran binden. Und ich glaube, das ist so wichtig bei dem Thema Verletzungen, dass man sich da auch realistische Ziele vorhaltet und vorsorgt und das wirklich kontinuierlich macht. Und ja, so wie du sagst, also ich habe das Tool auch extrem viel genutzt und Glaubensansätze verändern können dadurch sogar. Also jetzt rückblickend
habe ich... Ich glaube, das ist auf der einen Seite das Mentale, also wir haben vor Eingangsgesprächen gesprochen über mentale Blockaden, das auf der anderen Seite aber trotzdem ist ein, kriege ich den Punkt hier, also kriege ich mein Herz und mein Hirn in Einklang und das ist genau das, was du angesprochen hast. Wenn ich es nur denke, so ich bin reich, aber ich spüre es nicht, weil ich gerade noch irgendwie auf einer Parkbank schlafen muss ich bin jeden Tag dankbar, dass ich das nicht muss, weil das sind die kleinen Freuden des Lebens, die wir schon als selbstverständlich erachten, First World Problems, dann, wenn wir es nicht spüren gleichzeitig, kommen wir nicht in diese, alles im Leben ist Energie, ne? Also so, wir nehmen das jetzt ganz über Riverside auf, das ist auch ein Wellensymbol, also alles, auch Audiowellen, das, was ihr jetzt hört und oder seht, ist ja eine Welle, also eine Schwingung. Und im Endeffekt glaube ich, und jetzt wird's schon on the edge to spirituality, aber so, wenn wir Herz und Hirn schaffen, zusammenzubringen, dann sind diese Affirmationen oder diese Dankbarkeitsrituale einfach richtig stark. Und das sind halt, mit diesen Klopftechniken und so, schaffe ich einfach nur ein Gateway, also eine, mach eine Tür auf, um überhaupt Zugang zu haben zu solchen Geschichten. Das sind einfach unterschiedliche Tools, so wie man schluckt die rote Pille oder die blaue Pille.
Ja, weil das gerade thematisch total gut passt. Das spricht ja sehr für diesen Ansatz hinter Law of Attraction, oder? Das Gesetz der Anziehung, wie es ins Universum einschreist, so kommt es hinter. Wie siehst du das? Spielt das eine Rolle im Mentaltraining oder geht es darum, dann eher zu sagen, ja, fang einfach bei dir an und arbeite an dir, unabhängig davon, was dann außerhalb ist? Oder ist das dann auch irgendwie so eine Facette zu sagen, das kommt dann schon von außen? So, du musst es nur fühlen?
Kommt es nie, wenn du es nicht von innen raus spürst. Also wenn du es nicht von, wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir eine ganz andere Situation her, Liebesbeziehung, wenn ich gerne geliebt werden möchte und nach, mich danach sehne, dass mir irgendjemand sagt, ich liebe dich oder mir irgendwie Herzerl-Emojis schickt oder irgendwie sonst Zuneigung einfach zeigt, weil ich die gerade bei mir nicht empfinde, dann wird die nicht kommen. Da kann ich blind im Handstand eine Straße rückwärts runterlaufen. Wird nicht funktionieren. Wenn ich es schaffe, dass ich irgendetwas Kleines an mir oder in meinem Leben liebe und quasi in Liebe komme mit mir, dann kriege ich es plötzlich auch von außen einfach rückgemeldet. Aber das ist eine Reaktion und wird nie der erste Schritt sein. Und das ist super hart zu verstehen. Selbes jetzt, wenn wir eine Surf-Metapher oder versuchen, das irgendwie auf Surfen jetzt umzulegen und Surfen und Skaten, wenn ich wenn es heute gar nicht funktioniert und ich sage, aber auf Biegen und Brechen, jetzt habe ich mir schon die Zeit genommen und jetzt bin ich da und jetzt will ich das im Training machen oder jetzt bin ich da extra hingeflogen irgendwo, um zu surfen, egal ob das jetzt River Surfen ist, irgendwo in Zentraleuropa oder wirklich ans Meer und jetzt habe ich da eine Woche Zeit und jetzt sind entweder keine Wellen oder die Wellen sind zu immer da, wo ich gerade nicht bin im Wasser, dann bin ich ja mit mir selber gerade unzufrieden und nehme nicht den Moment so an, wie er halt ist. Und ich glaube, das Coole am Surfen, und da seid ihr definitiv noch mehr Experten als ich, der gerade erst anfängt mit dieser Thematik, ist ja, dass ich alles so nehmen darf, wie es gerade kommt. Also eine Megaschule fürs Leben, oder? Jede Welle ist anders und wenn die halt mal nicht so will wie ich, dann kann ich nicht sagen, du kannst das Wasser nicht biegen oder nicht, du kannst den Fluss nicht treiben, sag mal auch, sondern der fließt halt von selbst und du kannst sagen, passt, ich schwimme mit. Oder ich schwimme hardcore dagegen und halte mich irgendwie am Ufer fest. Ja, da waren jetzt hardcore viele Metaphern mit drin, aber ich glaube, die Message kam rüber. Falls nicht, schreibt mir gerne.
Ja, ich glaube, was ich so raushöre, im Endeffekt geht es einfach darum, wenn du die ändern möchtest oder wenn du sagst, du willst so einen Prozess anstarten, dass der erste Schritt einmal ist, mit sich selbst im Reinen zu sein, Punkt A und Punkt B, dass man so durchs Leben geht, dass man mal grundsätzlich eher erwartungsneutral ist. Erwartungsneutral und dann den Fokus aufs Positive setzt. Oder habe ich das richtig
aufgenommen? Ja, Achtung, zweiter Punkt, erwartungsneutral. Dann würden jetzt viele Menschen sagen, na, ich erwarte mir gar nichts mehr, aber dann kann ich nicht enttäuscht werden. Ist das jetzt eine eher positive oder eher negative Einstellung?
Na, ich glaube, das ist von Haus aus schon ein negatives Statement, zu sagen, ich erwarte mir gar nichts.
Genau.
Sondern zu sagen, ich schaue einfach, wo es kommt.
Genau, ja gut, voll. Stimme ich komplett zu. Und der erste Punkt war nochmal, hilf mir nochmal auf die Sprünge.
Erster Punkt, ja eben, dass der erste Schritt immer bei sich selbst liegt. Ne?
Voll, dieses mit sich selbst ins Reine kommen hört man, glaube ich, ganz oft. Die Frage ist jetzt, naja, und wie mache ich das jetzt? Also wenn sich irgendeiner da draußen denkt so, ja cool, reden nicht nur die drei Burschen jetzt miteinander, mit sich selbst ins Reine kommen, kann ich zu Hause aufräumen oder was? Wie starte ich das am besten? Und ich glaube, jeder darf seinen eigenen Zugang finden. Das ist jetzt voll die Politiker-Antwort, ne? So ein viel sagen, aber nichts reden. Oder viel reden, aber nichts sagen. Mir hat geholfen, mir einfach mal also auf Leerlauf zu schalten, Kupplung zu treten, Bremse irgendwo hinzustellen und einfach mal durchzuatmen. Wir haben so viel Geschwindigkeit heutzutage in unserem Leben. So viel Projekte, Ideen, Jobs, Aktivitäten, Hobbys, dann auch noch vielleicht Familie, Und Stress hier und Verpflichtungen da und so, wir nehmen das jetzt im Mai auf, bis Juni kein einziges freies Wochenende mehr und dann unter der Woche ja eh noch am Arbeiten, dass wir, glaube ich, aus diesem Alltags-Balla-Balla-Modus rauskommen müssen und einfach mal innehalten und durchschnaufen und das nicht nur für den Atemzug, sondern und wenn es nur ein paar Minuten ist und wenn wir das immer wieder machen, werden wir plötzlich in diesen Minuten, ob das jetzt meditieren ist oder einfach nur sich Musik reinknallen oder ein Buch lesen oder einfach nur in die Luft schauen, oder was zeichnen, ist ja wurscht, muss nicht mal mit beschäftigen sein, dann kommen wir dazu, dass wir wieder dass unsere innere Stimme lauter wird, die uns ganz deutlich sagt, ob da alles sauber ist drin oder ob wir irgendwie vielleicht doch noch was bräuchten. Und dann hör auf dein Bauchgefühl, auf diese erste Intuition mit, nicht, ich hätte jetzt gern Zucker, das wäre natürlich auch irgendwas, was vielleicht irgendwo schreit, aber das ist definitiv nicht die innere Stimme, die ich jetzt meine, sondern ein, boah, irgendwie wäre Schlaf nicht so schlecht. Oder ich bräuchte wieder mal wieder rausgehen, Vorhänge aufreißen und ans Licht, auch wenn jetzt gerade vielleicht nicht die Sonne scheint, aber einfach ans Tageslicht. Lass mich mal eine Runde um den Baum gehen. Muss ja nicht in den Wald sein für 4 Stunden wandern. So, fang klein an, aber tu irgendetwas nur für dich. Und ich habe für mich rausgefunden, wenn ich in der Früh aufwache, richtig energetisch, ich habe mein Morgenritual, wenn ich das hinkriege, ist schon mal geil. Dann gehe ich in den Ballermodus, also sprich, ein bisschen Kriegssprache, aber komme ich ins Performen für andere, für Jobs, für Projekte, für Leute, die was von mir brauchen. Und dann mache ich was für mich. Und wenn ich dieses Wechselspiel schaffe, dann habe ich am Ende vom Tag noch ein ähnliches Energielevel wie am Anfang. Und dann geht es auch in Beziehung privat, wenn dann beide irgendwie aus ihrem Alter kommen, richtig gut. Wenn nicht, dann habe ich Hardcore-Wellengang. Und das ist nicht immer nur lustig beim Surfen, je nach Level.
Ja. Ja, das stimmt, absolut. Richtig geil, dass du das angesprochen hast. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, den du damit einfach vermitteln willst, ist die Selbstreflexion. Dass man sich immer wieder einmal rückwirkend betrachtet und schaut, okay, was ist jetzt in den letzten Wochen, Monaten passiert? Wie fühle ich mich dabei? Und mir wirklich mal Zeit nehmen, den Alltag zu verarbeiten. Weil, so wie du sagst, wenn man immer nur arbeitet, immer nur auf Vollgas ist, dann nimmt man sich die Zeit ja gar nicht, man hat die Zeit vielleicht auch nicht, aber wenn das ganz einfach ist, wenn es nur 5 Minuten am Tag sind, die man mit sich selbst verbringt, finde ich mega wichtig und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der bei Verletzungen immer wieder sehr aufkommt, man hat dann auf einmal wieder Zeit, man liegt daheim, man hat einen Gips, was soll man tun, man ärgert sich vielleicht auch sehr viel, na, warum habe ich denn jetzt, keine Ahnung, ich habe es mal gedacht, warum habe ich den Crooked jetzt noch einmal machen müssen? Und dann habe ich mir das Bundle gerissen oder eingerissen. Weißt, dann kommen halt so eine Gedanken auf. Wenn man sich in die Gedanken verliert, kann das, glaube ich, sehr, ja, unter Anführungszeichen gefährlich werden in der Zukunft, weil das dann noch mehr Arbeit braucht, wenn dann eigentlich physisch alles geheilt ist, aber im Kopf noch diese Blockade gefestigt ist mit, hätte ich das doch nicht probiert. Und ich muss auch ehrlich sagen, bei mir ist es dann immer jetzt noch, wenn ich den gleichen Trick wieder probieren will, ist mental dieses kleine Ich in meinem Hinterkopf, das sagt, aber pass auf so, tu da jetzt nicht noch einmal weh bei dem Trick, weißt? Mm. Und hast du da vielleicht noch Tools oder Tipps, wie man diese Stimme stillen könnte?
Also ich habe mal von jemandem, der so Emotionscoaching macht, gehört, es gibt so 12 Grundemotionen, das sind wie 11 Feldspieler und ein Trainer, wenn man sich so ein Fußballfeld vorstellt. Und es dürfen alle Spieler und der Trainer immer am Platz sein. Also wenn ich versuche, eine Stimme kleiner zu machen, dann wird die umso lauter, weil, also dann setze ich die auf die Ersatzbank und dann fängt die an zu jaulen da draußen. Ne? Und wenn wir das jetzt umlegen auf, wenn ich jetzt versuche, diese Stimme im Kopf irgendwie leiser zu kriegen, dann habe ich ja den Fokus, worauf?
Auf der Stimme.
Auf genau die, so, das heißt, es ist ein, ich bin im Weg von, ich möchte weg von, ich möchte nicht mehr krank sein, ich möchte nicht mehr verletzt sein oder ich möchte mich bloß nicht verletzen jetzt. Also so quasi pass auf, sonst passiert wieder bei dem Trick jetzt. Und die Sache ist, und da gibt es, glaube ich, wahrscheinlich auch wieder sehr, sehr individuelle und unterschiedliche Zugänge, weil am Ende des Tages, egal ob mentales Training, Training, Coaching oder was auch immer, wir sind alle verschieden. Super cool zum einen, super bescheiden zum anderen, weil wir dadurch keinen Blueprint haben, der für alle funktioniert. Also das, was ich dir, Max, sag in einem gemeinsamen Training oder in der Arbeit, funktioniert für einen Andi nicht. Funktioniert wahrscheinlich nicht mal für mich. Vielleicht durch Zufall schon, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Deswegen, ich glaube, dass es wichtig ist, wenn man sich es nicht selber, du hast vorher Visualisieren angesprochen, vorstellen kann, wie es ist, wenn es heile ist oder wie es ist, wenn der Trick funktioniert, sich zum Beispiel Videos anzuschauen von Leuten, die das machen. Und sich einfach nur vorzustellen, okay, das ist mein Vorbild, das wäre der einfachste Zugang und ich schaue mir immer wieder dieses eine Video von dem Move an, wie der funktioniert. Und dadurch kriegt ja mein Unterbewusstsein viel öfters die Information, funktioniert, 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 bis ich dann irgendwann vielleicht sogar dazu komme, dass ich mich selber den Move machen sehe, weil ich dann einfach schon so oft dieses Video aus unterschiedlichen Blickwinkeln geschaut habe oder Videos aus unterschiedlichen Winkeln, dass ich dann einfach das mir schon besser vorstellen kann. Und der Kopf kann nicht unterscheiden, also Hirn kann nicht entscheiden, ob ich es jetzt gerade wirklich mache oder ob ich nur dran denke, wenn ich es mit jeder Faser meines Körpers fühle. Also ob ich jetzt am Teppich stehe auf einem zusammengerollten Gymnastikmatte und irgendwie den Move animiere oder auf so einem, wie heißen diese Balance Boards da, ne? Also diese Trockentrainingsteile da bei euch, oder auf wirklich am Wasser bin oder einfach nur an der Bushaltestelle stehe, es macht keinen Unterschied, solange ich mit meinem Körper spüre, was ich tue und mir das so ein bisschen vorstelle. Ja. Da brauche ich noch nicht mal viel machen an Bewegung.
Ist das der sogenannte Carpenter-Effekt? Oder kennst du den?
Da hast du mich jetzt kalt erwischt. Müsste ich recherchieren? Nichts.
Ich habe nämlich den im Sportkundeunterricht kennengelernt, weil beim Snowboarden, ich komme ja vom Snowboarden, hat es immer das Phänomen gegeben, dass du, die Saison war vorbei, du warst den ganzen Sommer lang nicht Snowboarden und im Herbst warst du auf einmal besser. Und da geht es darum, dass man sich in der Zeit, wo man nicht an Bord ist, trotzdem gedanklich damit beschäftigt, sich das eben so wie du gesagt hast, man stellt sich das vor, man visualisiert und es vergeht genug Zeit, um etwas Abstand zu nehmen, aber es vergeht noch nicht zu viel Zeit, um zu viel Abstand zu nehmen, weißt? Das heißt, dadurch kann man, obwohl man nicht snowboardet, trotzdem besser werden. Das war mega, mega spannend, ja.
Das ist, glaube ich, der zweite wichtige Tipp. Wenn es mal nicht klappt, haben sie uns beim Tanzen immer gesagt, dann probier es nochmal. Also next try, vielleicht noch next try. Aber dann lass auch irgendwann gut sein. Also definier für dich vorher eine Zahl, wo du sagst, okay, so oft probierst du das. Und wenn es nicht klappt, aus welchen Gründen auch immer, dann müssen wir jetzt noch nicht bei Verletzung sein oder verletzten Blockaden lassen. Dann lass es und mach es irgendwann anders. Weil dann, sonst verkrampfst du dich nämlich hier oben so, dass auch dein Körper Dinge macht, die nicht zuträglich wären zu dem Move, dem Trick, der Übung, der Technik, und dann funktioniert es noch schlechter. Also ich glaube, es braucht diese innere Freiheit mit sich im Reinen sein, dieses Gelassene und das, um irgendwie Neues auszuprobieren. Und auch vielleicht nicht am Ende von irgendeiner Session, sondern gleich am Anfang, weil da wir noch frisch sind und einfach lernbereit.
Ja, ich glaube, das sind wir eher
schon. Ich bin drei Stunden am Wasser und probiere dann noch schnell mal was Neues.
Ja. Das haben wir schon. Bei der Verletzungsprophylaxe, weil das ist auch etwas beim Skaten vor allem, du willst einen neuen Trick lernen und du probierst es ohne Ende. Und es ist oft einmal schwer abzuschätzen, ist es jetzt dann nur noch der Kopf, der sagt, ich will das jetzt halt noch schaffen, der geht noch und geht es aber für den Körper noch. Und das kann hin und wieder einmal genau die Situation sein, eigentlich bist du körperlich am Ende und geistig bist du jetzt aber so eingesessen, du willst das jetzt unbedingt machen und dann ein kleiner Fehler und du hast schon wieder Verletzungen, egal was für Ausmaß jetzt, sei es jetzt nur eine Schramme oder...
Aber das ist ein gutes Stichwort gewesen, eben du bist geistig schon so drauf versessen, das ist ja glaube ich das Schwierige, wenn du im Vorhinein jetzt rangehst und das Ganze rational betrachtest und sagst, okay, es geht um nichts, aber ich will den heute stehen und ich bin bereit, der Sache irgendwie, sagen wir Hausnummer 50 Tries zu geben, dann wird es in der Regel auf das auslaufen, oder ich kenne es nur von mir selber, wenn der beim 50. Mal noch immer nicht funktioniert hat und es waren aber schon ein paar knappe Tries dabei, dann bin ich viel zu sehr, weil mir tut dann schon alles weh und ich bin schon echt angepisst auf mich selber und dann bin ich aber emotional involviert und zwar voll und ganz und dann ist es nur noch ein Kampf, den ich gegen mich selber gewinnen will, das heißt, dann schlagt die Disziplin durch. Ja, ich weiß aber auch nicht, ob das was Schlechtes ist, weil irgendwann geht er dann oder irgendwann muss so oder so sagen, jetzt geht nichts mehr, kann ich mal gehen. Wie siehst du das, Nick?
Das wäre so für nach meinem Empfinden der ich sage jetzt mal, so Ex-UdSSR oder chinesische Zugang, so dieses von den 100 Kindern, die ich jetzt in die Sportart stecke, wird schon irgendeiner rauskommen, der es gut ist, quasi Survival of the Fittest. Irgendeiner überlebt schon die 400 Wiederholungen und die anderen, die rausfallen, die können ja noch immer Schach spielen gehen oder wenn nicht Dartpfeile werfen oder vielleicht einfach irgendwo rumliegen und Yogamatte sein. Jetzt habe ich drei Sachen gesagt, das war hardcore, also ihr merkt es schon, die mich noch nicht kennen von euren Zuseherinnen und Zuhörerinnen, ich sag oftmals Dinge schwarz-weiß, um einen Punkt klarer zu machen, ich meine es gar nicht so extrem, aber so mittelmäßig ist einfach langweilig und das bin ich auch nicht. Auf die Frage zu antworten, ich sehe es eher als, das ist so eine, glaube ich, traditionell historisch gewachsene Uralt-Trainingsmethode noch, so dieses mach so lange, bis es geht. Weil gerade Technik neu lernen, wissen wir heute aus der Sport- und Trainingswissenschaft, ist im ausgeruhten Zustand wichtig. Oder dafür ist der ausgeruhte Zustand wichtig. Und zwar nicht nur körperlich, sondern auch hier. Und den habe ich dann nicht mehr. Wenn ich schon 40 Mal, finde ich gerade auch eine krass hohe Zahl, oder 49 Mal das verkackt habe, dann habe ich ja ultimative, gerade eben entstandene Vorerfahrungen, die mir zeigen, dass es noch nicht geht.
So, das ja, aber das ist manchmal sehr, sehr knapp. Es ist nämlich manchmal dann eben, weil die Technik unter Umständen eh vorhanden ist, weil dieses Quäntchen Glück, Situationsglück, was manchmal halt da ist oder nicht da ist, und du willst das halt nicht einsehen. Du denkst da halt, okay, beim nächsten wird's passen. So, weißt du?
Aber
40 Glück Tries, das ist noch nichts. Also wir gehen da auf hunderte Tries manchmal auch rauf. Da fühlst du dich halt auch. Aber, ne? Eben.
Ich glaube, dann, so wie du vorher gesagt hast, das ist das Ego, was dann schreit. Und das hat ja nichts mehr mit, also anders gesagt, wir Menschen überschätzen maßlos, was wir in kurzer Zeit, in wenigen Tagen, Wochen oder vielleicht sogar Monaten schaffen können, und unterschätzen maßlos, was wir in vielen Monaten oder Jahren hinbekommen. Mhm. Und ich glaube, dass wir aufgrund von Instant Gratification heutzutage, also diesem billigen Dopamin, nennen wir es jetzt mal ganz liebevoll so, darauf gepolt sind, dass wir einfach direkt einen Reward haben wollen für etwas, was wir tun. So, das heißt, der lange Atem, um irgendwie eine Ernährung anzupassen und dann auch zu sehen, so lange habe ich mich kacke ernährt und dann mache ich es gut, oder ich gebe mir jetzt einfach auch mal die Zeit. Also dieses Geduld ist, glaube ich, fast noch wichtiger als Disziplin per se. Disziplin ist definitiv wichtiger als Motivation, aber ich glaube, das Geduld, und da rede ich jetzt wie der Blinde von der Farbe, weil Geduld ist etwas, was ich gerade sehr stark selber lernen darf seit einigen Monaten, ist etwas, das uns viel, 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 viel weiterbringen würde, mit vielen kleinen Schritten, die machen über einen langen Zeitraum eine große Distanz, anstatt gleich alles. Und das muss jetzt aber, komm jetzt, das muss jetzt, komm, jetzt beiß durch, gib Gas, zirk.
Nee. Ja.
Und ich bin so groß geworden, ich mag das, wenn mich einer anschreit, weißt du, ich performe dann gut, aber das ist halt auch ein Glaubenssatz.
Ja, das haben wir, aber das Thema, was du jetzt angesprochen hast, über das haben wir eh schon einmal geredet, das Atomic Habits, kennst du das Buch?
Ja.
Ja, da geht es ja genau darum, dass du eben nicht von heute auf morgen 100%ige Steigerung hast, sondern sie eigentlich täglich exponentiell dann nach oben geht. So wie du eben gesagt hast, über einen längeren Zeitraum kann man extreme Fortschritte machen. Und das ist eigentlich eh das Topic, also Andi und ich haben das eh schon mal besprochen, weil wenn du jetzt deine 100 Tries machst, das geht vielleicht am ersten Tag gut, das geht vielleicht am zweiten Tag gut, es geht vielleicht sogar noch am dritten Tag gut, aber beim vierten tust du auf einmal weh und kannst 2 Wochen nicht skaten. Das heißt, dir gehen wieder 2 Wochen ab.
Ja. Yeah.
Und so machst kurz einen schnellen Fortschritt, es haut dir wieder zurück. Anstatt, dass du es vielleicht echt sagst, okay, du definierst es, ich mache es mittlerweile wirklich so, auch wenn mir jetzt vielleicht viele draußen haten, aber ich mache einfach, wenn ich merke, okay, der geht jetzt einfach nicht, Nolli Flip, ich probiere es schon seit 3-4 Jahren. Er geht jetzt immer konstanter, aber es gibt dann trotzdem Tage, er geht einfach nicht. Und ich beiß mich kurz ein und sage, okay, jetzt mache ich wirklich ein paar Tries, aber ich versuche dann rechtzeitig auf meinen Körper zu hören und zu sagen, na, ich lasse es jetzt lieber.
Ja, voll. Bin ich d'accord.
Auch da, ich habe eine mega weise Aussage gehört, ich weiß nicht mehr von jemandem, von wem das war. Die Dritteltechnik, wenn ein Drittel der Trainings, Übungssessions, was auch immer du tust, ein Drittel der Zeit ist mega gut, ein Drittel der Zeit ist okay und ein Drittel der Zeit ist scheiße. Jetzt nennen wir es, ich hoffe, das wird da nicht gewählt, ja, oder so. Aber wenn wir das so aufteilen, dann sind wir richtig gut dabei. Also es gibt kein 100 Tage und ich habe eine Woche surfen und alle Tage waren cool, oder ich habe eine Woche skaten irgendwo, oder ich habe jeden Tag gehe ich eine Stunde raus, weil jetzt im Sommer ist einfach geiles Wetter und es regnet nicht mehr, globale Wärmung, yay, und dann ist nicht jede Skate Session gleich gut, und das ist in Ordnung, wenn wir so über einen längeren Zeitraum, sagen wir ein halbes Jahr oder einen Monat auch, schaust du meinetwegen an, weil das wird, das alles andere ist schon wieder zu wenig greifbar, Drittel, richtig gut, okay und nicht so gut, dann bist du richtig gut dabei.
Ja, weil das ist ja, man strebt ja das. Es ist voll okay, wenn man sich selber so legitimieren möchte, aber es ist ja nicht das, was man anstrebt. Weil anstreben möchtest du ja, dass 80-90% richtig gut sind und der Rest von mir aus ein Scheiß. weil Consistency ist key, weißt du? Ja. Um das geht's am Ende des Tages, ja. Aber mir, ich find's schön, wenn man so runterbricht auf so Drittel, dass man einfach mit sich selber auch nicht so streng ist, wenn man sagt, ja, jetzt bin ich halt gerade im schlechten Drittel.
Der kommt nicht, Andi, von der Supernanny, so dieses quasi, alle sind Sieger und wir dürfen irgendwie, glaube ich nicht dran. Ich komme aus dem Leistungssport und zwar wirklich Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und 6-mal die Woche Training neben Vollzeit arbeiten. Ich hatte 4 Nebenjobs, um irgendwie meine Sportkarriere zu finanzieren. I think I know what I'm talking about. Ich glaube, dass wenn du sagst, wir erwarten quasi von uns immer das, also dieses High-Performer-Ding, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass zum Beispiel der Meeresspiegel immer gleich hoch wäre, hätten wir auch keine Wellen.
Ah ja, schau, ja, das stimmt.
Die Wellen kommen
Nein, aber ich sag nur, also wenn jetzt das Wasser immer so wäre, also flach auf dem Level, dann hätten wir auch keinen, also es ging um das Auf und Ab, jetzt nicht wie es geodynamisch entsteht, genau. Sondern...
Das stimmt ja für alle Lebensbereiche, oder? Also wenn es keine Tiefs gäbe, gibt es keine Höhen und... Wenn alles nur noch monoton ist, macht es ja auch keinen Spaß.
Genau. Oder auf der flachen Erdscheibe, wenn du da skatest, musst du auch antauchen die ganze Zeit, damit du dich bewegst. Und wenn du irgendwo einen Hügel hast, dann kannst du da mal ein bisschen Schwung mitnehmen, um dann auf der anderen Seite wieder raufzufahren.
Genau. Und ich glaube, vor allem bei so Sessions es, ja. Oder im Hochleistungssport, es ist auch eben die mentale Stärke, aber auch die emotionale, der emotionale Aspekt ist nicht zu vernachlässigen. Weil wenn es da einfach mal scheiße geht, du hast irgendwie Probleme in der Beziehung, Familie oder so. Bei mir ist es zumindest so, das spiegelt sich im Sport wieder. Manchmal kann ich gut entkommen und der Sport bietet sich quasi als mein Zuhause, ich bin im Jetzt, aber manchmal merke ich einfach, es belastet mich trotzdem während die Sessions.
2 Sachen dafür. Tipp, es gibt dieses Prinzip, der kommt auch aus dem Mentaltraining, räumlichen Abgrenzung. Kannst du natürlich in Indoor-Sportarten leichter machen. Du sagst, in der Garderobe lässt du den ganzen Alltagsschmarrn mit der Kleidung draußen, wenn du dich umziehst und wenn es nur die Schuhe sind für die Halle dann drin. Das ist beim Surfen vielleicht der Wetsuit und das Surfboard quasi dann mit dieser Line da an den Fußschnallen. Verzeiht mir, falls ich keine Fachausdrücke kenne. Aber ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Und auch beim Skaten, wenn ich das Board in die Hand nehme und meinen Rucksack oder meine Tasche oder so irgendwo fallen lasse, dann geht's los. Und das ist so, glaube ich, eine mentale Ding, wo wir ganz bewusst einfach drauf das Bewusstsein hinlenken können, dass wir sagen, Alltag jetzt draußen, jetzt ist quasi Me-Time in dem Fall oder irgendwie Zeit für das, was ich gerade mache. Dann komme ich auch aus diesen Multitasken raus, weil ich mache zwar nicht Multitask, aber Multithink. Also ich habe dann, während ich auf eine Welle warte oder falls, wenn ich gerade beim Skaten bin, irgendwie 14.000 Sachen, die mir durch den Kopf gehen, die ich noch machen muss oder noch hätte machen sollen, forget it. Sei im Moment, das ist die eine Geschichte. Und die andere ist, was wollte ich sagen, ein zweites Ding hatte ich auch noch, für das, was du gerade angesprochen hast, mit Power Posing. Und das klingt jetzt auch wahrscheinlich total behindert. Das geht im Kleinsten schon einfach nur im Gesicht. Also wenn ich 30 Sekunden oder eine Minute oder so einfach dastehe und grinse, das ist eine Zweibahnstraße. Also es funktioniert so, das Hirn denkt sich was und unser Körper macht. Aber es funktioniert auch umgekehrt. Also unser Körper macht und dann denkt sich, dann kriegt unser Hirn die Info, hey, den geht es eigentlich richtig gut, weil das ist ja gekoppelt miteinander. Funktioniert genauso mit dem hier, also wenn ich dann hier so den hier mache oder Peace, also Siegerpose oder so und das für eine Zeit lang halte, wenn es mir gerade scheiße ging, kann ich meinen Körper dazu bringen, das braucht natürlich auch ein bisschen Übung, dass es mir dann richtig gut geht und dann komme ich eher an einen Leistungsstand, wo ich vielleicht dann Spaß habe an dem, was ich tue.
Ja, das ist, glaube ich, noch ein guter Ratschlag. Das ist, glaube ich, noch ein guter Tipp. Generell eine Frage noch. Hast du konkrete Handlungsempfehlungen für Leute, die eben genau damit Schwierigkeiten haben, den Alltag einfach von jetzt auf gleich auszuschalten und sich aufs Hier und Jetzt zu konzentrieren? Jetzt zum Skaten, zum Surfen, was auch immer. Wie kann man das am besten machen?
Also 2 Vorschläge oder Ideen, probier es für dich da draußen aus. Je nachdem, was für dich funktioniert, einfach probier es mal, dann weißt du es, ob es dir gefällt oder nicht. Das ist wie bei neuem Essen, ne? Wenn du ins Restaurant gehst und du weißt nicht irgendwie, boah, soll ich das jetzt bestellen? Bestellt man doch eher das, was man eh schon kennt. Probier es aus, weil dann weißt du, findest du es gut oder nicht. Und genau dasselbe ist es mit Powerposen oder eben dieses Lächeln, was wir angesprochen haben. Genau dasselbe ist es mit dem Ritual, dass du beschließt, so wie ein Anker setzen, ne? Du sagst, okay, mit dem Punkt, wo ich meine Schuhe anziehe, wo ich mir, weiß ich nicht, den linken Schnürsenkel zubind oder das Board in die Hand nehme oder was auch immer, bin ich jetzt einfach voll da. Ja, und ja. Das davor zu beschließen, entweder vielleicht auch aufzuschreiben oder mit jemandem, mit dem du diese Session gemeinsam hast, auch zu besprechen und zu sagen, komm, und wir machen das heute so, dann hast du es ausgesprochen, auch nochmal laut gehört, das hilft sicher. Das sind, also mir hilft es, wenn ich das hinbekomme, und sich einfach wirklich zwischendurch mal bewusst, und wenn es nur ist, 2-3 Minuten Zeit für sich selber zu nehmen und das einfach regelmäßig, muss jetzt nicht jede Stunde sein, sondern einfach verteilt über den Tag. Und wenn ich es nur mit einmal schaffe, in der Früh oder am Abend, wenn ich Kinder habe, wenn die im Bett sind oder noch im Bett sind oder wie auch immer, dann, das glaube ich, hilft einfach auf Dauer, dieses Consistency is Key, was du angesprochen hast. Meditation, das wäre noch so ein Ding, und das ist, hat ja auch ganz viele Ausprägungsvarianten. Das ist jetzt nicht unbedingt dieses, ich sitze in der selbstgenähten Hose irgendwo im Wald und mache Om und bewege mich so wie die Avatare im Kreis um den Lebensbaum herum. Das muss ja nicht. Ist cool, wenn es funktioniert, aber das muss, du kannst ja auch einfach nur, du musst auch nicht nichts denken beim Meditieren. Du kannst ja einfach nur irgendwelche Musik reinknallen oder setz dich irgendwo hin, wo coole Vögel zwitschern, oder schau einfach mal in die Gegend, ohne dass du aufs Handy schaust. Ist ja auch eine Art von Meditation. Und dann beobacht mal, was für Gedanken dir kommen, und halt die nicht fest, sondern sieh denen zu, wie sie an dir vorbeifahren oder vorbeiskaten.
Ja, es ist noch ein guter Tipp, finde ich, um das Ganze abzurunden. Im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir mal einen sehr guten Einblick gekriegt in alle möglichen Facetten, die ja eine große Rolle dabei spielen und spielen können, wie man sich selbst weiterentwickelt, wie man vielleicht seine Grenzen überwindet und wachsen kann. Weiß ich nicht, habt ihr noch Dinge, die ihr noch raushauen wollt, Burschen? Gibt es noch etwas Wichtiges, was festzuhalten wäre?
Ach so, ja, ich bin sehr, sehr glücklich über das Gespräch. Dadurch, dass ich auch einfach mal schauen wollte, wo die Reise hingeht mit euch und nicht jetzt wir alles vordefiniert und gescriptet haben, war es definitiv eine gute Mischung. Hashtag, das ist keine Werbung. Ja, falls ihr da draußen irgendwie Fragen habt oder das Gefühl habt, hey, der taugt mir von der Energie und seiner Buntheit und Verrücktheit, dann kontaktiert mich gerne. Ich werde die Infos entsprechend Andi und Max zukommen lassen, und dann kann man ja schauen, ob ich euch bei dem einen oder anderen Veränderungsschritt in eurem Leben unterstützen kann oder die eine oder andere mentale Blockade rausklopfen, beziehungsweise euch beim Rausklopfen helfen kann, weil darum geht's ja. Und in diesem Sinne, vergiss nie, im Moment zu sein, und freu dich auf den Next Try.
Wunderschön. Nick, danke vielmals. Max, dir auch danke. Es war wie immer eine richtig feine Episode, und ich hoffe, euch da draußen hat es auch getaugt. Wir sind auf jeden Fall gestoked, und ich bin mir sehr sicher, dass wir mit Nick wieder einmal gemeinsam, hoffentlich mal gemeinsam in einem Studio und sonst halt wieder digital, uns einfinden werden, wenn es wieder heißt. Next Try Podcast. 2 Dudes abbrettelt. In diesem Sinne, alles Gute. Bis zum nächsten Mal.